Ich möchte uns für unsere Predigt einen Text vorlesen aus Lukas 6, die Verse 6 bis 10. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. "Steh auf und komm nach vorn", sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte: "Ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen?" Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann: "Strecke deine Hand aus." Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit heute Morgen auf einen kleinen Nebensatz richten, der in diesem Text sehr schnell überlesen wird, der aber, wie ich finde, sehr bedeutsam ist. Es ist der unscheinbare erste Teil aus Vers 10. Jesus sah sie alle der Reihe nach an. Können wir uns die Szene vorstellen, wie sie so gewesen ist? Jesus befindet sich im Gottesdienst in der Synagoge, ganz ähnlich wie hier heute Morgen. Da waren die Jünger, da waren die anderen Gottesdienstbesucher, da war der Kranke, den Jesus später heilte, da waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und jetzt heißt es hier: Jesus sah sie alle der Reihe nach an. Er scheute keinen Blickkontakt. Er hatte die Freiheit, jedem Menschen, der hier zum Gottesdienst kam, ganz tief in die Augen zu schauen. Und wir wollen uns als erstes einmal fragen, warum konnte Jesus das? Warum stellt das für ihn kein Problem dar, jedem dieser Leute hier in die Augen zu schauen und den Blicken standzuhalten, nicht zurückzuweichen? Nun, der erste Grund, warum Jesus keine Angst hatte, jedem dort in die Augen zu schauen, ist, dass er an keinem der dort anwesenden Menschen schuldig geworden war. Sehen wir, diese Begegnung hier war ja nicht der erste Kontakt, den Jesus mit den Leuten hatte. Da waren seine Jünger, mit denen war er täglich zusammen. Die lebten ja quasi in einer Lebensgemeinschaft miteinander. Dann waren da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ganz oft an ihm hingen und immer wieder mit ihm diskutierten und ihm Fragen stellten. Da waren die anderen Gottesdienstbesucher, die ja größtenteils ihn auch kannten, weil er des Öfteren lehrte. Jesus war also jetzt hier ja nicht nur ein schillernder Gastredner, der so einmal kam, der seine Weisheiten einmal ausbreitete und dann auf Nimmerwiedersehen verschwand. Das ist ja immer ziemlich einfach, ne? Da kann man irgendwo hingehen und kann seine beste Predigt mal aus dem Archiv ziehen, die man hat, und dann hält man die und alle finden einen ganz toll und dann geht man und nie mal wieder war was von einem gehört. Nein, Jesus hatte eine Geschichte mit diesen Leuten. Er teilte sein Leben mit ihnen. Er kannte die Menschen und die Menschen kannten ihn. Und wenn er hier die Freiheit hat, alle ringsum anzuschauen und jedem in die Augen zu blicken, dann ist es doch ganz offensichtlich so, dass er an keinem dieser Leute schuldig geworden ist. Es gab keine Situation, wo er dran hätte zurückdenken müssen und wo ihm plötzlich eingefallen wäre: "Oh ja, bei dem, da habe ich mir damals ein Ding geleistet. Das war nicht so ganz richtig. Den habe ich verletzt oder da habe ich mal einen übers Ohr gehauen." Wenn der sich daran erinnert: "Oh wow, das wäre jetzt aber nicht gut." Nein, Jesus muss hier nichts verdrängen. Er muss auch nicht ein besonders gutes Gedächtnis haben, wem er hier bedenkenlos begegnen kann und bei wem er lieber zurückzuckt und wen er lieber meidet. Jesus hat auch nie über andere gelästert. Es kam einfach nicht vor, dass er sich mit anderen Leuten zusammensetzte, um einmal so richtig zu verreißen. Um mal so richtig auszupacken, was für Geschichten man so über den erzählen konnte. Jesus kannte dieses Gefühl nicht, wo er dachte: "Oh, hoffentlich begegne ich dem nicht in nächster Zeit. Der könnte sich ja an was erinnern und dann..." Wir lesen von Jesus, dass er ringsum alle Anwesenden ganz frei in die Augen blicken kann. Und ich möchte jetzt hier uns schon mal fragen, haben wir das nicht auch schon erlebt, dass wir eben genau das nicht konnten? Sehr einprägsam sind an dieser Stelle immer so die Geschichten aus der Schulzeit. Wenn der Lehrer einen dann fragte, habt ihr denn auch alle eure Hausaufgaben gemacht? Und wie man dann, wenn man sie nicht gemacht hat, dann plötzlich irgendwie so ganz peinlich berührt anfing, dann so in seiner Tasche rumzukramen und dann, oh, man sucht so diese eine Sache. Ne? Man will nicht hochschauen. Man will dem Lehrer in diesem Moment nicht in die Augen schauen, weil man empfindet, man könnte durchschaut werden. Es schaut mir zu den Augen raus, dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber das macht uns schon klar, wer Schuld hat, der kann anderen nicht frei in die Augen sehen. Wir sehen einmal Petrus, wie er sein Versprechen gebrochen hat und Jesus verleugnet hat. Im Lukas-Evangelium lesen wir von dieser Situation am Feuer. Während Petrus aber noch redete, krähte der Hahn und Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Und Petrus dachte an Jesu Worte. In dem Moment, als der Herr Petrus ansieht, da merkt Petrus, dass er schuldig geworden ist. Und wir lesen, dass er hinausging und weinte. Er konnte diesen Blickkontakt nicht standhalten, eben weil er schuldig geworden war. Jesus, das sehen wir in dieser Geschichte, kann all den Menschen in die Augen schauen. Damals wie heute. Er konnte es in der Synagoge. Er kann auch heute jedem Menschen in die Augen blicken. Ein zweiter Grund, warum Jesus alle Anwesenden anblicken konnte. Jesus hatte nichts zu verbergen. Vielleicht kennen wir so dieses Sprichwort, das Auge ist der Spiegel der Seele oder das Auge ist das Fenster zur Seele. Und manchmal Leute sagen ja, dass man durch das Auge direkt in das Herz eines Menschen hineinsehen kann, was er vorhat, was er tun will, was so seine Absichten sind. Und wir wollen uns einmal eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Und wir wollen mal sehen, wie die Sache hier bei Kain abgelaufen ist. Wir lesen in 1. Mose 4, die Verse 4 bis 5. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Wieder sehen wir, in dem Moment, als es heißt, dass Kain zornig wurde, als er begann, seinen negativen Gedanken Raum zu geben, da musste er seinen Blick senken. Und dann fragt Gott ihn auch direkt hier im Anschluss, warum bist du so zornig und warum blickst du grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du doch Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Wir sehen hier, warum Kain plötzlich zu Boden blicken musste. Er hatte schlichtweg Angst, durchschaut zu werden. Gott schaut mir die Augen und er schaut mir durch die Augen direkt in mein Herz. Er sieht, was ich vorhabe. Sein Vorhaben macht es Kain unmöglich, Gott anzuschauen. Böse Absichten machen einen klaren, freien Blickkontakt unmöglich. Genau das Gleiche erleben wir hier in der Geschichte mit Jesus. Das heißt in Vers 7, die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Luther sagt sogar an dieser Stelle, sie lauerten darauf. Wir sehen hier, diese Männer waren schon mit bösen Absichten in den Gottesdienst gekommen. Sie wollten gar nicht die Predigt hören. Sie wollten gar nicht mitsingen und sich auf die Anbetung Gottes einlassen, sondern sie wollten Schuld finden am Sohn Gottes. Und als Jesus dann seinen Blick erhob und seinen Blick durch die Reihen schweifen ließ, da konnten sie ihn nicht anschauen. Bei Jesus wiederum sehen wir an dieser Stelle, er stellt ganz offen seine Frage. Ich frage euch. Und jetzt stellt er genau diese Frage. Was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Warum haben die Pharisäer denn hier nichts gesagt? Warum haben sie sich denn nicht frei geäußert? Warum haben sie nicht einfach ihre Meinung vertreten, was sie denken, wie sie zum Gesetz stehen, wie sie es verstehen, was so ihre Auslegung davon ist? Ganz einfach, weil sie was zu verbergen hatten. Weil ihre Motive von vornherein nicht sauber waren. Und sie wären entlarvt gewesen, wenn sie Jesus hätten anblicken müssen. Deswegen haben sie ihren Blick gesenkt. Wie anders ist Jesus? Wie anders geht er mit Menschen um? Er liebte die Menschen. Er liebt auch jeden Einzelnen in der Synagoge dort und deswegen kann er auch jeden anschauen. Er ist wirklich jedem froh gesonnen. Da waren seine Jünger und er kann sie anblicken, denn er wollte für sie nur das Beste. Er wollte, dass sie Gottes Wort besser verstehen, dass sie die Liebe Gottes für sich begreifen und ergreifen. Da war der Mann mit der verkrüppelten Hand und auch mit ihm hatte Jesus ja nur das Beste vor. Er wollte ihn gesund machen. Da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch sie wollte Jesus ja nicht reinlegen. Er wollte ja sie nicht bloßstellen, mal so ein Witzchen über sie erzählen, damit er so die Lacher auf seiner Seite hat und sie jetzt dann doof dastehen. Nein, er wollte doch auf sie zugehen. Er wollte ihnen helfen, herauszukommen aus diesem gesetzlichen Verständnis der Bibel. Dass sie ihre fromme Show vor Gott und auch vor Menschen aufgeben können. Denn so haben sie gelebt, immer gelebt, damit sie zu einer ehrlichen Beziehung mit Gott kommen können. Das war offene, ehrliche Liebe, die den Blickkontakt mit Menschen suchte. Wisst ihr, wo aufrichtige Liebe ist, da hat man nichts zu verbergen. Die Liebe scheut keinen Blickkontakt. Sie sucht ihn. Die meisten von uns waren schon mal verliebt und einige sind es hoffentlich immer noch heute. Und wir wissen das doch, wenn man so vielleicht sogar quer durch einen vollen Raum den Blick eines Menschen trifft, den man lieb hat, wo man verliebt ist, da springt richtig ein Funke über. Über 10 Meter, über 20 Meter, ganz egal. Wenn die Blicke sich treffen mit dem Menschen, den man lieb hat, da springt etwas über. Wahre Liebe sucht den Blickkontakt. Noch ein drittes. Jesus konnte nicht zuletzt auf Vater im Himmel tat. Weil er das, was er tat, in Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel tat. Wir müssen noch mal genau sehen. Es war Sabbat und Jesus wollte diesen Menschen heilen. Nach der buchstabengetreuen Auslegung der Tora, die die Schriftgelehrten und Pharisäer vertraten, war es eben nicht richtig, am Sabbat so eine Tat zu tun. Aber Jesus wusste, dass es seinem Vater im Himmel nicht auf den Buchstaben ankommt. Und dass es nach seinem Willen sehr wohl richtig ist, am Sabbat und gerade am Sabbat einen Menschen zu heilen, für ihn da zu sein. Und an anderer Stelle erklärt er diese Sache nochmal ganz genau, als er sagt, Gott hat euch doch nicht das Gesetz der Sabbatruhe gegeben, damit ihr in endlosen Streitgesprächen erörtert, was am Feiertag jetzt erlaubt ist und was nicht. Denn genau darauf hatten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten spezialisiert. Die hatten ja ganz kleine Gebötchen runtergebrochen, was man noch tun darf und was nicht. Wie viele Schritte man sich entfernen darf von seinem Eigentum und ach, was weiß ich nicht noch alles. Und wir sehen hier an dieser Stelle, Jesus hat sich nicht entschuldigt dafür, dass er jetzt hier vielleicht die Gefühle der Pharisäer verletzt, sondern er sagt ihnen direkt, ihr habt das Gebot, dieses Gebot meines Vaters komplett missverstanden. Ihr habt es zu einer Geisel für die Menschen gemacht. Ihr habt sie gezwungen, sich an Dinge zu halten, obwohl es doch für die Erholung von Menschen gedacht war, der Feiertag, dass man aufatmen kann. Vor lauter Buchstabentreue habt ihr den Sinn dieses Gebotes völlig aus den Augen verloren. Ja, ihr habt ihn sogar ins Gegenteil verkehrt. Wie furchtbar ist das? Und Jesus wollte, habt ihr genau umgedreht. Und Jesus war sich eindeutig im Klaren darüber, dass das, was er hier tat, mit dem Willen Gottes seines Vaters übereinstimmte, dass das nicht mit dem kollidierte, was Gott im Himmel wollte. Jesus hatte auch vor seinem Vater nichts zu verbergen. Und so konnte er nicht zuletzt auch aus dieser reinen Beziehung zu seinem Vater jedem Anwesenden in der Synagoge in die Augen blicken. Ich möchte jetzt mit euch nochmal ein Stückchen diesen Text verlassen und die Frage nochmal etwas dichter an uns heranlassen. Wir wollen uns persönlich noch einmal fragen, können wir den Menschen, denen wir begegnen, in die Augen schauen? Kannst du das sagen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich kann wirklich jedem frei in die Augen blicken. Nicht, weil ich ein guter Schauspieler bin, ne, weil ich Dinge so ein bisschen an den Rand drücken kann. Nicht, weil ich Leuten was vormache, sondern weil ich ein freies Herz habe. Weil es nichts gibt, was ich verbergen muss. Nun ist die Sache bei uns ja noch ein bisschen anders als bei Jesus. Die Bibel sagt, Jesus war ohne Sünde. Er konnte Menschen tatsächlich immer und überall frei anblicken, weil er ja nie an ihnen schuldig geworden war. Das können wir von uns ja nur leider nicht behaupten, nicht wahr? Im Gegenteil, wir können uns sicher sein, wir werden schuldig aneinander. Alle. Da, wo Menschen zusammen sind und auch in einer Gemeinde sind und auch in einer Familie zusammen sind, da verletzen sie sich früher oder später gegenseitig. Das ist auch gar nicht der Punkt, dass wir fehlerfrei sein sollen im Umgang miteinander und deswegen einander anschauen können. Nein, das führt nur zu Heuchelei, ne? Wenn man dann Dinge wegerklärt und irgendwie so meint, ja, ich meinte es doch aber gut oder so. Nein, so gut wir es immer meinen, wir alle laden im Laufe der Zeit Schuld auf uns und das gilt besonders für den Bereich des Zusammenlebens. Wir verletzen einander, das ist keine Frage. Wichtig ist halt nur, dass wir es nicht dabei belassen, dass man aufeinander zugeht und wieder um Vergebung bittet, dass man einander verzeiht. Und dass man dem anderen wieder eine neue Chance gibt. Wie ist das in unseren Ehen, in unseren Familien? Wie ist das in unseren Partnerschaften? Wie ist das in unserem Verhältnis zu Arbeitskollegen, zum Arbeitgeber? Wie ist das in unseren Beziehungen in der Gemeinde untereinander? Paulus sagt im Kolosserbrief im 3. Kapitel, dass wir untereinander Erbarmen haben sollen. Dass wir einander auch mal ertragen müssen und dass die Liebe über allem das Band der Gemeinschaft ist, das uns verbinden soll. Gehen wir so miteinander um, dass wir uns offen in die Augen schauen können und damit sagen, ich stehe zu dir, ich trage dich und manchmal ertrage ich dich auch. Das ist nun mal notwendig so in einer Gemeinschaft, aber es muss sein und ich möchte es tun. Und das fällt mir nicht unbedingt immer leicht, aber eines sollst du wissen, ich rede nicht hinter deinem Rücken über dich. Wenn es was zu reden gibt, dann rede ich mit dir. Dann komme ich zu dir und dann rede ich mit dir. Ich möchte, soweit es geht, in geklärten Beziehungen leben und ich will nichts verbergen müssen. Ich möchte anderen frei und offen in die Augen schauen können. Jesus konnte das. Jesus konnte Menschen anblicken. Und bei ihm sehen wir, ist das nicht herrlich, wenn man so eine Freiheit hat? Und auf der anderen Seite, ist es nicht schlimm, wenn man diese Freiheit eben nicht mehr hat? Vielleicht ist es hier wichtig, einmal dran zu gehen und ein paar Dinge in Ordnung zu bringen. Jesus an dieser Stelle ähnlicher zu werden. Ganz wie er werden wir nicht. Auf dieser Welt nicht. Wir werden nicht vollkommen. Aber ähnlicher zu werden. Ich möchte zum Schluss unsere Gedanken noch einmal in eine ein bisschen andere Richtung lenken. Es ist etwas, was mir gestern einfach noch gekommen ist und was ich empfunden habe. Es gehört auch hier noch mal so ein Stück mit hinein. Und ich möchte es uns an dieser Stelle einfach noch mal mitgeben. Wir sehen, Jesus war frei, jeden anzublicken, weil er das, was er tat, in Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel tat. Wir sehen diese Verbindung mit seinem Vater, das war seine Sicherheit und darin ruhte er. Und wir müssen hier noch einmal wahrnehmen, ich betone das doch mal. Jesus tat hier etwas, was für die Pharisäer und Schriftgelehrten ganz schwer zu verstehen war. Eigentlich gar nicht zu verstehen war. Er übertrat hier nämlich das geschriebene Gebot Gottes, um einem Menschen an diesem Sabbat Heilung und Annahme uns zuzubringen. Und das geschriebene Wort Gottes zu übertreten, das war nach Meinung der Pharisäer und Schriftgelehrten das Schlimmste, was man überhaupt je tun konnte. Das Wunder selber, das war für die Pharisäer wahrscheinlich gar kein Problem. Vielleicht freuten sie sich sogar für diesen Mann. Das Problem war vielmehr für sie ja, dass dieses Wunder an einem Sabbat geschah. Ein Wunder, das war ja Arbeit für sie. Und Arbeit am Sabbat, das war nach ihrer Auffassung von Gottes Wort allerstrengstens verboten. Und diese Auslegung nach ihrer Auffassung, die einzig richtige Auslegung der Schrift und deren Einhaltung, war für sie die alleroberste Priorität. Und wir sehen hier auch warum. Denn die richtige Auslegung der Schrift, das war ihre Sicherheit. Dass man die Bibel richtig auslegte, das war ihre Sicherheit. Die Sicherheit für ihren Glauben. Die Sicherheit für ihr ganzes Leben. Darin ruhten sie. Und hier waren sie auch diejenigen, die meinten, am besten Bescheid zu wissen. Das heißt, hier ließen sie sich auch nicht mehr reinreden. Vom allgemeinen Volk sowieso nicht. Aber auch von Jesus nicht. Und deswegen waren sie in ihrem Bibelverständnis unfähig zur Korrektur. Das Problem war nur, sie hatten bei all ihrem gut gemeinten Bestreben, die Schrift möglichst genau zu befolgen, letztlich Gottes Intention dahinter, nämlich seine Liebe zu den Menschen, vergessen. Jesus versucht ihnen das ja noch einmal zu erklären. Er bringt es für sie noch einmal auf den Punkt. In Markus 2 lesen wir das. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus sagt hier zu uns, das Gebot ist doch für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für das Gebot. Im Mittelpunkt von Gottes Bestreben steht doch nicht die Hauptsache buchstabengetreue Einhaltung eines Gesetzes. Im Mittelpunkt von Gottes Bestreben steht doch immer und immer und immer nur seine unverbrüchliche Liebe zu uns Menschen, die auch hier im Sabbatgebot wieder zum Ausdruck kommt, dass der Mensch ausruhen kann, dass er ausspannen kann, um wieder neu an das Werk seiner Woche zu gehen. Und ich möchte hier auch noch einmal uns fragen, wie oft verbiestern wir uns vielleicht so in Teilaspekten und einzelnen Bibelversen oder einer bestimmten Auslegung eines Bibelverses und meinen, so jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es verstanden. Jetzt ist alles klar und jetzt wissen wir Bescheid und zwar ein für alle Mal. Und hier lassen wir uns auch nicht mehr reinreden. Und was uns dabei treibt, das ist eben meistens leider nicht die Liebe zu Gott, sondern schlicht und einfach unser Sicherheitsbedürfnis. Was uns hier treibt, das ist leider nicht unsere Liebe zu Menschen, was das höchste Gebot ist, neben dem, dass wir Gott lieben wollen, sondern unser Sicherheitsbedürfnis. Wir wollen wissen, wie es ist, wie es richtig ist. Das war damals bei den Pharisäern so, das ist heute bei vielen Gläubigen immer noch so. Man will wissen, was richtig ist, um nicht daneben zu treten, um sich seiner selber sicher zu sein. Ich mache das, weil Thomas das vorne gesagt hat und deswegen ist es richtig und deswegen muss ich das so tun. So wird die Bibel ausgelegt und das ist meine Sicherheit, darin ruhe ich. Hier bei Jesus sehen wir, er brauchte diese falsche Sicherheit einer unumstößlichen Lehrmeinung nicht, sondern er ruht in der Sicherheit seiner Verbindung zu seinem Vater. In dieser festen Verbindung, in Übereinstimmung mit seinem Vater zu sein, das reicht ihm als Sicherheit für all sein Tun, für all sein Leben. Vollkommen aus. Deshalb kann er auch Menschen mit anderen Lehrmeinungen frei und offen gegenübertreten und ihnen in die Augen schauen. Haben wir am Anfang ja auch schon gehört, gerade in deiner Einleitung, Martin, dass wir ja auch untereinander an dieser Stelle nicht alle einer Meinung sind in bestimmten Fragen. Aber hier müssen wir doch uns nicht voreinander verstecken. Wir dürfen doch einander in die Augen schauen, weil wir wissen, dass wir zu Jesus Christus gehören und dass er für unsere Schuld und da, wo wir schuldig auch aneinander geworden sind, dass er dafür gestorben ist, das eint uns doch. Das gibt uns doch die Sicherheit für unser Zusammenleben und für unser ganzes Leben auf dieser Welt überhaupt. Weil wir, und deswegen können wir auch einander begegnen, weil Hauptsache überzeugen. Nichts Böses. Ich will ihn dann nicht von irgendetwas Hauptsache überzeugen. Wir dürfen diese Freiheit erleben, die es bringt, wenn man seine eigene falsche menschliche Sicherheit aufgibt und die Sicherheit bei dem findet, der als Einziger im ganzen Universum, als Einziger Sicherheit geben kann. Bei dem Gott der Bibel, der mich annimmt und eine Ewigkeit lang festhält, weil er mich unverbrüchlich liebt. Ihr Lieben, das ist meine Sicherheit. Und nichts, wo wir irgendwo in einer Bibelstelle irgendwas da beweisen können oder das Gegenteil davon oder das Gegenteil vom Gegenteil. Und dieser Jesus Christus kommt heute Morgen und bietet diese Sicherheit auch dir an. Und er sagt, verlass dich doch nicht auf eine auswendig gelernte Lehrmeinung. Verlass dich doch nicht auf irgendetwas, was du vor Jahren mal irgendwo von irgendwem mal gehört hast. Verlass dich auch nicht auf Thomas schöne Worte. Das ist es nicht, was dir Sicherheit gibt. Am Ende wird dich niemand fragen, was hat Thomas denn gesagt? Am Ende wird man fragen, wie stehst du zu Jesus? Wie ist deine Verbindung mit ihm? Weißt du dich geliebt? Weißt du dich gehalten von ihm? Das ist der Punkt, der Anker, an dem wir uns festmachen dürfen. Der Mensch ist doch nicht für den Sabbat gemacht, damit er durch die buchstabengetreue Einhaltung dieser und anderer Gebote vor Gott gerecht wird. Denn das genau stand ja bei den Pharisäern und Schriftgelehrten dahinter. Sie wollten gerecht werden dadurch, dass sie alles richtig verstehen, dass sie jedes einzelne Gebot, alles, was man irgendwie in der Bibel so und so und so und so auslegen kann, dass sie es richtig machen. Man will es richtig machen. Es geht immer um dieses Richtigmachen. Oh, du wirst bis ans Ende deines Lebens in der Angst leben, dass du doch etwas falsch gemacht hast, wenn du dich darauf verlassen willst. Es ist nicht dein richtiges Schriftverständnis. Es ist Jesus, der befreit und der dir diese Last vom Herzen nehmen kann, alles richtig machen zu müssen. Christus ist hier und Christus bittet dich, nimm mich als deine Sicherheit und nichts anderes. Denn meine Sicherheit hält ein Leben lang, sie hält eine Ewigkeit lang. Und du darfst heute schon wissen, der Tod ist nur ein Durchgang. Es ist nur ein Durchgang zu dem Herrn, der mich liebt und der mich hält.